Leben mit dem himmlischen Vater. Ich muss ganz ehrlich sagen, als dieses Thema mir gestellt wurde, da habe ich gedacht, das ist ja super. Da gibt es so viel dazu zu sagen. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist gar nicht so leicht, das alles in 30 Minuten auf den Punkt zu bringen. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Und wisst ihr, in der Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe und gebetet habe, da ist mir eines bewusst geworden, als ich mal selber so in mein eigenes Leben geschaut habe, aber als ich so um mich herum geschaut habe und so die Menschen angeschaut habe, die so an den Tauernhof kommen, das sind immerhin 2000, 2500 Menschen pro Jahr. Und da ist mir eines bewusst geworden. Es ist eigentlich schockierend, wie sehr unser Umfeld, die Menschen, mit denen wir zusammenleben, unsere Arbeitsstelle vielleicht, unsere Familie und so weiter, wie sehr die uns und unser Denken prägen. Das kann natürlich auf der einen Seite positiv sein, auf der anderen negativ. Aber Tatsache ist, dass uns das prägt. Und das Interessante ist, weil uns diese zwischenmenschlichen Beziehungen so prägen, übertragen wir diese Gedanken und diese Erfahrungen oft auch auf das Leben mit Gott. Und wisst ihr, diese Art und Weise, wie uns unsere Gesellschaft, unser Umfeld, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen, das ist oft nicht hilfreich in unserem Leben mit dem allmächtigen Gott und Schöpfer dieses Universums. Einfach mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich kann dir nur von meinem Vater erzählen. Mein Vater war ein Mann, der wirklich uns Kinder total geliebt hat. Ich habe gewusst, wenn ich noch so einen großen Blödsinn mache, ich kann immer zu meinem Vater kommen. Vielleicht hat es Konsequenzen, das habe ich auch gewusst. Aber auf der anderen Seite habe ich gewusst, er nimmt mich trotzdem wieder mit Liebe an. Als ich ein Kind Gottes geworden bin, hatte ich nie ein Problem damit, zu Gott zu kommen. Weil ich diese Erfahrungen aus dem Leben mit meinem irdischen Vater übernommen habe, auf das Leben mit dem himmlischen Vater. Aber weißt du was, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die haben sehr schlechte Erfahrungen mit ihrem irdischen Vater gemacht. Vielleicht war dein irdischer Vater ein Mensch, der sich nie groß für dich interessiert hat. Du wirst wahrscheinlich automatisch denken, wie kann es sein, dass Gott Interesse hat an mir? Es prägt uns eben, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und mal ganz nebenbei, Gottes Plan ist es ja, dass es genau andersrum ist. Dass die Beziehung zu ihm, die Beziehung zwischen einem Mensch und zwischen dem himmlischen Vater, dass die uns so prägt und vereinnahmt, dass es eigentlich alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. Das ist Gottes Plan. Aber wisst ihr, einer der größten menschlichen Faktoren in zwischenmenschlichen Beziehungen, glaube ich, ist folgender. Wir tun etwas und dafür bekommen wir etwas. Kennt bestimmt jeder das Sprichwort, eine Hand wäscht die andere. So funktioniert einfach die Beziehung zu den Menschen in den meisten Fällen. Musst dich nur mal umschauen ins Arbeitsumfeld oder in ein Arbeitsverhältnis, da ist es genauso der Fall. Du tust was und dafür wirst du bezahlt. Du leistest was, dafür bekommst du etwas. Je besser du tust oder leistest, je nach Chef, desto mehr bekommst du normalerweise auch. Dein Chef, der erwartet eine gute Arbeit von dir, weil er dich bezahlt. Ist logisch. Das Gleiche ist an der Schule, an der Uni. Genau das Gleiche. Je mehr du investierst, desto bessere Resultate siehst du. Da ich ja Vater von zwei kleinen Kindern bin, da merke ich das jetzt schon. Je braver ein Kind ist, desto mehr positive Beachtung bekommt es. Wenn es einfach nicht so brav ist, dann kriegt es auch Beachtung, aber die ist eher negativ. Das ist normal. Wie gesagt, ich habe viele Jahre Leistungssport gemacht. Da war es genau das Gleiche. Je mehr du tust, je härter du trainierst, je mehr Erfolge du hast, desto öfter bist du halt in der Zeitung, desto mehr reißen sich die Trainer um dich. Aber wehe, wenn das nachlässt. Dann wird man fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Prinzip an sich ist ja auch nicht falsch. Die Bibel spricht oft darüber. Zum Beispiel im Galater 6, Vers 7, da steht drin, dass wir Menschen uns nicht irren sollen, sondern dass ein Mensch das, was er sät, das wird er auch ernten. Das ist ein biblisches Prinzip. Und das kann man auch nicht wegerklären, das ist einfach so. Und ich muss ehrlich sagen, es kommt darauf an, in welchen Kreisen man verkehrt, aber oft, vor allem als Christen, neigt man dazu, das zu vergessen, dieses Prinzip, dieses Biblische. Weil sehr, sehr oft geht es nur noch um Gottes Liebe, um Gottes Gnade, was extrem wichtig ist, dass es gepredigt wird. Aber es wird oft so gesagt, ja, Gott vergibt dir sowieso alles und er liebt dich auch noch, egal was du tust. Und das stimmt. Aber Tatsache ist, dass dieses Prinzip trotzdem steht. Das, was ein Mensch sät, das wird auch ernten. Auch wenn es vergeben ist. Auch wenn Gott dich und mich noch genauso liebt, egal was für Blödsinn wir oft auch machen. Konsequenzen hat es trotzdem. Aber wenn dieses Prinzip, was der Mensch sät, das erntet er auch, wenn das die Basis ist für die Beziehung zu Gott, dann ist es die falsche Basis. Und zwar aus folgendem Grund. In erster Linie ist Gott ja überhaupt nicht daran interessiert, was du tun kannst oder was du nicht tun kannst, sondern in erster Linie ist ja Gott daran interessiert, an dir, an mir. Die Beziehung zu Gott ist in erster Linie nicht ein Arbeitsverhältnis oder eine Arbeitsbeziehung, sondern wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, eine Liebesbeziehung. Natürlich wissen das viele von uns. Die Frage ist, lebst du auch so? Man, so schnell geht man zurück zur Religion und anstatt in einer Beziehung zu leben, merken wir auf einmal, es geht nur darum, was man alles tut. Wisst ihr, in einer Liebesbeziehung, das können die, die verheiratet sind, und euch bestimmt sagen, in einer Liebesbeziehung soll es ja eigentlich darum gehen, dass man sich einfach genießt, dass man sich aneinander freut. Das ist eine Liebesbeziehung. In jeder anderen Art von Beziehung geht es eigentlich meistens darum, dass man was füreinander tut. Und die Frage, die ich dir stellen will heute Abend, ist, wenn du zurückschaust auf die letzten 2 Wochen, deiner Beziehung zu deinem himmlischen Vater, falls du eine Beziehung zu Gott hast, dann will ich dich einfach mal fragen, wenn du auf diese letzten 2 Wochen zurückschaust, wie oft kannst du sagen, ich habe mich wirklich gefreut darüber, dass ich mit Gott leben kann? Wie oft, wenn du zurückschaust, kannst du sagen, du hast es einfach genossen, mit Gott zu leben? Ist eine interessante Frage. Es gibt ja einen Satz, den benutzen wir Christen sehr oft. Der klingt sehr geistlich, aber anhand von meinem Verständnis von der Bibel ist er nicht sehr richtig. Und da geht es immer wieder darum, dass wir betonen, was wir alles für Gott tun wollen. Dass wir unser ganzes Leben für Gott leben wollen. Es gibt ein Lied, das ich wahnsinnig gern singe, das heißt You are holy, du bist heilig, und geht es eben so weiter. Und die letzte Zeile von diesem Lied heißt, du bist mein Friedefürst, und deswegen lebe ich mein Leben jetzt für dich. Es ist eigentlich interessant. Das ist eigentlich ein Satz, der Arbeitsverhältnis anspricht. Gott, du hast das für mich getan und weil du das für mich getan hast, tue ich jetzt das für dich. Wisst ihr, es ist ein riesiger Unterschied, ein grundlegender Unterschied in der Beziehung zu Gott, ob du dein Leben für Gott lebst oder ob du dein Leben mit Gott lebst. Es ist nur ein Wort, das anders ist. Aber das macht allen Unterschied. Wenn die Basis für deine Beziehung zu Gott ist, dass du für ihn leben willst, dann hast du eine ganz andere Beziehung mit dem himmlischen Vater, wie wenn deine Basis für die Beziehung ist, dass du einfach mit Gott leben willst. Ich will euch mal ein paar Bibelverse vorlesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ein Brief von Paulus. Und im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, da schreibt der Paulus Folgendes, in Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Es ist wichtig zu verstehen, Gott hat keinen Menschen geschaffen für die Hölle. Keinen einzigen. Auch dich nicht. Die meisten Menschen sagen, die meisten Christen sagen, es gibt ein Buch des Lebens, das können wir in der Bibel immer wieder lesen. Und in diesem Buch des Lebens sind alle die eingeschrieben, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die eine lebendige Beziehung mit ihrem himmlischen Vater haben. Der Umkehrschluss daraus ist, jeder Mensch, der das nicht hat, ist automatisch nicht in diesem Buch drin. Ich will euch mal einen Bibelvers vorlesen aus den Psalmen. Es gibt noch mehr, aber ich lese euch mal nur den einen vor, und zwar aus dem Psalm 69. Und das ist ganz interessant, was wir da lesen können über dieses Buch des Lebens. Psalm 69, und ich lese Vers 28 und Vers 29 vor. Und da steht Folgendes: Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht hineinkommen in deine Gerechtigkeit. Sie sollen ausgelöscht werden aus deinem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Das ist ein ganz interessanter Bibelvers eigentlich. Das hebräische Wort für das ausgestrichen werden, wie es in diesem Vers heißt, sie sollen ausgestrichen werden aus dem Buch des Lebens, ist dieses Wort Macha. Und es heißt bewusst ausstreichen oder ausradieren, auswischen, durchstreichen. Und anhand von verschiedenen Bibelversen könnte man eigentlich sagen, von Grund auf ist jeder Mensch in das Buch des Lebens eingeschrieben. Aber wenn ein Mensch die Beziehung zu Jesus Christus ablehnt, die Beziehung zum himmlischen Vater ablehnt, dann wird er letztendlich ausradiert aus diesem Buch, ausgestrichen. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Gottesbild, das man dann hat. Gott hat uns nicht dafür bestimmt, für seinen Zorn, sondern dass wir eben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Ich lese nochmal Vers 10 aus dem ersten Thessalonicher Brief, wo drin steht, dass wir durch Jesus Christus das Heil erlangen können, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Das Interessante ist ja, das Ziel jeder Religion, egal was es ist, ist ja immer, dass du irgendwas tust mit bestem Wissen und Gewissen oder auch irgendwas nicht tust, um irgendein Ziel zu erreichen. Was auch immer dieses Ziel ist, es kommt auf die Religion drauf an. Das machen zum Beispiel die Moslems, die Strenggläubigen. Sie tun sehr viele Dinge und sie tun sehr viele Dinge nicht, mit dem Ziel, vielleicht ins Paradies zu kommen. Ganz nebenbei, das machen sie übrigens viel überzeugender wie die meisten Christen. Aber weißt du, wenn du das mal auf Gott beziehst, wenn du dein Leben in erster Linie oder wenn die Basis für deine Beziehung zu Gott ist, dass du für Gott lebst, weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dann geht es eigentlich immer nur um dich oder um mich. Dann geht es um deine Selbstdisziplin. Dann geht es um deine Effektivität, wie viel du für Gott tust. Dann geht es darum, wie hingegeben du bist, wie motiviert du bist und was du tun kannst oder was du nicht tun kannst. Und das Resultat davon ist entweder, dass andere dich bewundern und sagen, ja, was für ein fantastischer Christ. Und vielleicht wirst du dann stolz. Oder die andere Seite ist, dass andere Menschen über dich lächeln und sagen, ja, das ist eigentlich der letzte Loser. Und dann verdammst du dich selbst. Aber meine Frage ist, wo ist Jesus Christus in all diesen Dingen? Er ist definitiv nicht das Zentrum und nicht der Mittelpunkt, sondern du und ich sind im Mittelpunkt. Wie ich gesagt habe, im Leben als Christ geht es nicht darum, dass du für Gott lebst, sondern dass du mit Gott lebst. Denn weißt du was, wenn du mit ihm lebst, dann ist es auf einmal völlig egal, wie fähig du bist, weil du weißt, er kann alles. Wenn die Basis für deine Beziehung ist, dass du mit Gott lebst, in der Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott lebst, dann ist es völlig egal, wie geduldig oder ungeduldig du bist, denn Gott will deine Geduld sein. Wie gut du bist in manchen Dingen, denn er ist definitiv der Beste. Ob du Dinge weißt oder nicht, denn du kannst darauf vertrauen, dass Gott alles weiß. Ob du die Dinge unter Kontrolle hast im Leben oder nicht, aber du weißt, dein himmlischer Vater hat alles unter Kontrolle. Dann geht es auf einmal um ihn. Dann geht es darum, dass er größer wird, dass er wichtiger wird, dass man ihn besser kennenlernt. Und das ist eigentlich Christsein. Dann ist er das Zentrum des Lebens. Und wisst ihr was? Genau das sagt der Paulus hier. Ob du wachst oder schläfst, du sollst einfach gemeinsam mit ihm leben. Es ist ja interessant, dass Paulus diese zwei Worte benutzt, wachen oder schlafen. In manchen Übersetzungen sagt er auch, wachen oder sterben, leben oder sterben. Aber ist eigentlich egal. Es gibt eigentlich keinen anderen Zustand, in dem du dich befindest in deinem Leben. Entweder wachst du oder schläfst du. Entweder lebst du oder bist du gestorben. Und egal, in welchen von diesen Zuständen du dich befindest, du sollst einfach mit Gott leben. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist unser himmlischer Vater. Das ist das, was er sich wünscht, dass du und ich rund um die Uhr in einer engen Gemeinschaft und Verbindung mit ihm leben. Und das ist das christliche Leben, einfach ständige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu haben, durch Jesus Christus. Und das ist genau diese Art von Beziehung, die sich Gott eigentlich wünscht. Und das ist auf der anderen Seite das Wunderbarste und das Erfüllendste im ganzen Leben. Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus mal, dass er gekommen ist, um unser Leben zu geben in voller Genüge oder in Fülle oder im Überfluss. Wisst ihr, dieser Überfluss besteht nicht darin, nicht unbedingt darin, dass wir alles haben, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass das Leben einfach ist. Das kann manchmal so sein, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Sondern dieser Überfluss, diese Freude besteht darin, in der engen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist ein Leben im Überfluss, von dem Gott immer wieder spricht. Und das Bild, das die Bibel oft verwendet für die Beziehung zwischen dir und zwischen ihm, zwischen Mensch und zwischen Gott, ist ganz interessant. Das ist ja eine Ehe oder das Bild von einer Braut und von einem Bräutigam. Und zumindest am Anfang ist das definitiv eine Liebesbeziehung. Ich meine, das ändert sich oft. Es ist oft traurig, wenn man sieht, ein Braut und ein Bräutigam nach einigen Jahren, wenn sie mal verheiratet sind. Oft ist es dann zu einem Arbeitsverhältnis geworden. Er tut das und sie tut dafür das. Weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal so in eurer Beziehung. Ich merke es immer wieder in meiner eigenen Ehe, wie schnell das daraus wird. So eine Arbeitsbeziehung anstatt eine Liebesbeziehung. Aber jetzt stellt euch mal vor, es ist so ein Ehepaar, das vor ein paar Jahren geheiratet hat und jetzt lassen sie sich scheiden. Und das ist ja ganz gravierend, die Scheidungsrate. Ich weiß es nicht genau in Deutschland, wie hoch sie ist, aber in Österreich sind es 49,7%, also die Hälfte. In Amerika lassen sich sogar mehr Christen wie Nichtchristen scheiden. Das kann daran liegen, dass sich nur noch die Christen verheiraten, das weiß ich nicht. Und es gibt natürlich viele, viele verschiedene Gründe, warum Menschen sich scheiden lassen. Aber einer oder ein entscheidender Grund ist wahrscheinlich oft, dass obwohl Menschen verheiratet sind, das heißt laut der Bibel sind sie ein Fleisch, leben sie trotzdem zwei individuelle Leben. Und obwohl man im gleichen Haus lebt, im selben Bett schläft und verheiratet ist, lebt man halt so vor sich hin in seiner eigenen Welt. Und irgendwann kommst du dann vielleicht mal an den Punkt und denkst, warum habe ich diese Person jemals geheiratet? Und jetzt stellt euch mal solche zwei Menschen vor, die jetzt mit ihren Anwälten vom Scheidungsrichter sitzen. So ganz alte Scheidung, noch nicht Internet oder sonst irgendwas. Die sitzen vom Scheidungsrichter und der Richter fragt sie, wie kann das sein, vor 3 Jahren habt ihr euch noch hoch und heilig versprochen, ihr wollt für immer zusammenbleiben. Warum wollt ihr euch trennen? Na, ist eine Minute betretene Stille und dann fängt sie an und sagt, ja, weil er immer unterwegs war. Er war ja nie zu Hause, ich war immer allein zu Hause. Mir ist doch das völlig egal, was er verdient oder wie erfolgreich er ist in seinem Beruf. Das Einzige, wo ich mich wirklich danach gesehnt habe, ist einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Einfach zusammen alles gemeinsam zu unternehmen. Alles, was ich wollte, war einfach eine harmonische Beziehung, in der man sich gegenseitig genießt. Danach ist nochmal eine betretene Stille. Und dann sagt der noch Ehemann, wenn ich das nur gewusst hätte, was du jetzt gerade gesagt hast, dann hätte ich alles anders gemacht. Ich habe das ja alles nur für dich getan. Ich habe das ja alles nur gemacht, damit du ein besseres Leben hast. Die ganzen Überstunden habe ich nur gemacht, damit du einen besseren Lebensstandard hast. Damit du all das haben kannst, wovon du immer geträumt hast. Ich habe das alles nur gemacht, damit du stolz auf mich bist. Und oft war ich kurz vorm Ausbrennen, aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich doch mein Bestes für dich geben wollte. Und wisst ihr was, so traurig wie das ist, das beschreibt das Leben von vielen Christen heute. Sie haben viel geleistet, alles gegeben, versucht, sich ganz und gar für Gott einzusetzen. Mit aller Kraft und von ehrlichem Herzen, keine Frage. Aber sie haben an dem vorbeigelebt, worum es eigentlich geht im Christsein. Wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Um in einer engen, innigen Liebesbeziehung mit Gott zu leben. In einer ständigen Gemeinschaft, sich an Gott zu erfreuen, wer er ist. Und sich immer wieder davon überraschen zu lassen, wie er dich und mich einsetzt im Alltag, im Leben von anderen Menschen. Weiß nicht, wer von euch den kennt, den Oswald Chambers. Er hat so ein Andachtsbuch und eine Andacht, die hat mich wirklich berührt. Da will ich euch mal einen Teil davon vorlesen. Er hat einen Bibelvers genommen aus dem Johannes 3, Vers 29. Und da steht eben drin, dieser Bibelvers geht darum, dass man der Freund des Bräutigams, der Freund von Jesus Christus ist. Und er hat diese Andacht überschrieben mit den Worten, die richtige Beziehung haben. Und dann schreibt er, Güte und Reinheit sollen niemals die Aufmerksamkeit auf sich lenken, sondern nur Magneten sein, die Menschen zu Jesus Christus ziehen. Wenn meine Heiligkeit nicht andere zu ihm zieht, ist es nicht die richtige Heiligkeit. Dann weckt sie nur unangemessene Gefühle und böse Wünsche in den Menschen und lenkt sie vom richtigen Ziel ab. Man kann ein vorbildliches Leben führen und doch andere daran hindern, den Weg zu Christus zu finden, weil der Weg nur zeigt, was Christus an ihm getan hat, an mir getan hat, aber nicht Christus selbst. Dann bleibt bei anderen Menschen der Eindruck, was für ein guter Mensch. So kann kein echter Freund des Bräutigams sein. Ich wachse unentwegt, Christus aber nicht. Um wirklich treue Freunde des Bräutigams zu sein, müssen wir mehr darauf achten, die Liebesbeziehung zu ihm über alles andere zu stellen, auch über den Gehorsam. Manchmal gibt es keinen Auftrag auszuführen und wir haben lediglich die Aufgabe, eine Lebensverbindung mit Jesus Christus aufrechtzuerhalten und aufzupassen, dass sich nichts dazwischen zwängt. Immer wieder geht es dann um Gehorsam. Kommt eine Krise, müssen wir herausfinden, was Gott will. Aber der größte Teil unseres Lebens wird nicht von dem Versuch bestimmt, zu gehorchen, sondern diese Beziehung aufrechtzuerhalten, der Freund des Bräutigams zu sein. Christliche Arbeit kann tatsächlich zum Mittel werden, den Blick eines anderen von Jesus Christus abzulenken. Es ist möglich, dass wir nicht mehr Freunde des Bräutigams sind, sondern uns im Leben eines anderen Gottes Aufgaben anmaßen und damit arbeiten wir mit seinen eigenen Waffen gegen ihn. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, diese Andacht von dem Oswald Chambers. Vor allem dieser Satz, es geht in erster Linie darum, diese Gemeinschaft mit Gott aufrechtzuerhalten. Und dann um Gehorsam. So oft wird nur von Gehorsam geredet. Das ist wichtig. Aber dieser Gehorsam kommt aus der Beziehung zu Gott. Ich will euch noch einen weiteren Vers vorlesen. Wahrscheinlich einer der Verse, die am besten beschreiben, wie diese Beziehung aussieht. Das ist auch ein ganz bekannter Vers aus dem Johannes Kapitel 15, Vers 5, wo Jesus über sich selber sagt, dass er der Weinstock ist. Und in Vers 5 steht Folgendes, wo Jesus sagt, ich aber bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann sagt er, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist eine ganz intime Beziehung, die Jesus hier beschreibt. Derjenige, der in Christus bleibt und in dem Christus Raum gewinnt, der wird automatisch Frucht bringen. Ist einfach so. Die Beziehung ist die Priorität. Die Frucht ist ein Resultat aus der Beziehung. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor einigen Jahren, als mir das immer bewusster geworden ist, wie wichtig die Beziehung, die lebendige Beziehung zu unserem himmlischen Vater ist. Da habe ich damals ein Buch gelesen, das hieß Practicing His Presence, also seine Gegenwart üben. Es war so ein kleines Buch, deswegen habe ich es auch gelesen. Ich bin kein so ein großer Leser. Aber ich habe das gelesen und für mich war das schwierig, das Buch zu lesen, weil eigentlich geht es darum, dass man ja sowieso immer Gedanken hat und anstatt diese Gedanken für sich selber zu denken und weiter zu spinnen, einfach alles an Gott abzugeben und so in der ständigen Verbindung mit Gott zu leben. Das ist so, worum es in dem Buch geht, im Groben und Ganzen. Und er hat dann verschiedene Beispiele gebracht und hat gesagt, ja, wenn du zum Beispiel Mutter bist, ist es ja kein Problem, du kannst ja auch neben dem Wickeln her mit Gott reden und die Gedanken, die du hast, einfach an Gott weitergeben. Dann hat er Kfz-Mechaniker und alle möglichen Berufsgruppen aufgezählt. Und ich habe damals als Zimmerer gearbeitet. Ich habe Ausbildung als Zimmermann gemacht. Und ich habe damals als Zimmerer gearbeitet. Meistens relativ hoch oben auf dem Dach, um Geld zu sparen, hast natürlich kein Gerüst hingestellt und so weiter. Und ich habe dann oft gedacht, mir hat es frustriert, was er geschrieben hat, weil ich gedacht habe, du hast ja keine Ahnung. Meine, als Hausfrau, klar, da fällst du ja nicht, was weiß ich, wo runter, wenn du neben dem Wickeltisch stehst oder am Herd. Aber wenn du oben stehst, auf dem Dach, da kannst du nicht einfach, ja, ständige Verbindung mit Gott und so weiter. Und eigentlich war ich so frustriert über dieses Buch, dass ich gedacht habe, ich lasse es auf die Seite, leg's auf die Seite. Aber aus irgendeinem Grund habe ich doch noch weitergelesen. Und im nächsten Kapitel hat er geschrieben, ja, Jesus Christus, der war ja auch Zimmermann, und der hat es praktiziert, die bewusste Gemeinschaft mit Gott zu leben, jeden Augenblick seines Lebens. Na, ich gedacht, ja, jetzt habe ich eigentlich keine Ausrede mehr. Jetzt muss ich es zumindest mal probieren, ob das geht. Und am nächsten Tag, da war es dann so richtig nass, kalter Herbsttag. Es hat ein bisschen geregnet, war relativ kühl und wir haben ein riesen Scheunendach gedeckt. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber da schmeißt man immer so die Dachziegel rüber zum nächsten. Du musst es dann fangen und dann schmeißt du wieder zum nächsten weiter. Und oft fliegen dann so die Dachziegel über mehrere Meter zu dir hin. Du musst dann fangen, sonst tut es weh, und weiterschmeißen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin mit dem Gedanken an diesen Arbeitstag gegangen und habe gesagt, ich will das wirklich ausprobieren. Die ganzen Gedanken, die mir sowieso im Kopf rumgehen, einfach mit Gott drüber reden. Und ich habe mir vorgenommen an dem Tag, da habe ich wahrscheinlich mehrere tausend Ziegel gefangen, habe überlegt und habe gesagt, jeden dritten Ziegel will ich einfach kurz irgendwas beten, irgendwas mit Gott reden. Ich meine, da habe ich natürlich nicht die Augen geschlossen und die Hände gefaltet, sondern da habe ich einfach gedacht, Herr, danke einfach für die Person. Und danke einfach, dass mir so gut geht. Danke für das Regenwetter, auch wenn es unangenehm ist. Lauter solche kurzen Sätze. Und ich muss euch ehrlich gestehen, das war ein sehr anstrengender Tag, ein nasser Tag, eigentlich relativ unangenehm. Aber es war der beste Tag meines ganzen Lebens auf dem Bau. Es war ein fantastischer Tag, weil mir die Gemeinschaft mit Gott so bewusst geworden ist. Und weil ich mich so darüber gefreut habe, mit Gott zu leben, dass ich es nie wieder vergessen werde, diese Sache. Und ich muss zugeben, es gibt Tage in meinem Leben, da vergesse ich das, da klappt es nicht so gut. Aber das Interessante ist, wenn ich die Gemeinschaft mit Gott vergesse und einfach so für mich dahin lebe, manchmal sogar christliche Dinge tue am Tauernhof, irgendwann merke ich dann, dass mir die Schönste eigentlich fehlt, einfach in der Verbindung mit Gott zu leben. Und ich bin überzeugt davon, wenn ein Mensch mal angefangen hat, die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus zu entdecken, dann mag er vielleicht Tage und Momente haben im Leben, wo er für sich alleine lebt, aber irgendwann zieht es ihn doch wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Denn es ist das Schönste, was es gibt in dieser Welt. Und das Einzige, was für die Ewigkeit bleibt. Und wisst ihr zum Beispiel, der Mann David, der König aus dem Alten Testament, der war ja nicht deswegen ein Mann nach Gottes Herzen, weil er alles gut gemacht hat und sich gut für Gott eingesetzt hat. Der hat ja viel Blödsinn gemacht. Wahrscheinlich hätten wir ihn aus der Kirche rausgeschmissen oder ausgeschlossen. Aber er war deswegen ein Mann nach Gottes Herzen, weil er sich immer wieder nach Gott gesehnt hat. In allen Höhen und Tiefen. Und er hat ein relativ durchwachsenes Leben gehabt. Viele Höhepunkte und viele Tiefpunkte in seinem Leben. Und ich will euch einfach mal noch einen Vers vorlesen aus den Höhepunkten seines Lebens. Lies mal einen Vers vor aus Psalm 105, Vers 4. Und dort schreibt er Folgendes. Das ist ganz interessant. Man kann das eigentlich in vielen Psalmen lesen, aber ich lese euch jetzt nur den einen vor. Psalm 105, Vers 4. Dort steht Folgendes drin. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. Schreibt hier der Psalmist. Das ist ihm ganz gut gegangen, wenn man den Rest vom Psalm liest. Aber das war sein Herzensanliegen, Gott beständig zu suchen, in der beständigen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber jetzt einfach mal noch von einer Zeit, wo es ihm nicht so gut ging. Da gab es ja genug in Davids Leben. Ich lese einfach mal den Psalm 138, Vers 7 vor. Psalm 138, Vers 7, da schreibt er Folgendes. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Das ist ein wunderbarer Vers. Ja, David ist durch schwere Zeiten gegangen. Jeder geht manchmal durch schwere Zeiten. Aber sagen zu können, du belebst mich, himmlischer Vater, das kannst du nur, wenn du in einer engen Verbindung mit Gott lebst. Vor einigen Jahren, meine Frau, die ist Amerikanerin, vor einigen Jahren sind wir für 2 Jahre nach Amerika gezogen, damit meine Frau ihr Studium fertig machen kann. Und sie ist rübergeflogen schon und ich hatte am Tauernhof, ihr hatte da einen Arbeitsvertrag und da musste sie noch einige Wochen dann da bleiben und ihr Studium hat schon angefangen. Sie ist dann allein rübergeflogen und dann habe ich sie ungefähr 8 Wochen nicht gesehen. Werde nie wieder machen, wenn es nicht sein muss. Und ich bin dann in den Wochen, wo ich am Tauernhof noch war, da habe ich gedacht, ja, wenn ich schon mal frei habe an den Wochenenden, dann mache ich einfach mal das, was mir so richtig Spaß macht. Und da gibt es bei uns so eine Bergtour, die hat bis jetzt erst einer gemacht, aber das sind relativ viele Höhenmeter, also ungefähr knapp 10.000 Höhenmeter. Und das war immer so von mir so ein Gedanke, ja, das probiere ich einfach mal aus, ob ich das an einem Tag schaffe. Muss halt dann um 3 morgens aufstehen und dann vielleicht nachts um 10 bis fertig. Und ich habe wirklich den ganzen Sommer hart gearbeitet und habe mit vielen Menschen über Jesus geredet und habe gedacht, Herr, das kannst du mir doch schenken, dass an dem letzten Wochenende, wo ich noch in Österreich bin, dass da zumindest mal schönes Wetter ist. Bin um 3 aufgestanden, es hat in Strömen gegossen. Aber erstens ein bisschen enttäuscht, und habe gedacht, ja, das ist Schwachsinn, das zu machen, weil du musst dann schon zum Teil auch rennen, joggen. Ist ja ein bisschen gefährlich, wenn so alles nass und glitschig ist. Und habe gedacht, das kannst du vergessen, muss ich was anderes machen. Bin wieder ins Bett gegangen, um 7 habe ich dann doch nicht mehr schlafen können. Und habe gedacht, dann mache ich einfach mal was anderes, was ich auch noch nie gemacht habe. Einfach was anstrengend ist, ein Marathon laufen. Man muss dazu sagen, beim Boxen läuft man ja viel. Also ich war schon einigermaßen fit. Aber einen Marathon bin ich noch nie gelaufen. Und habe gedacht, jetzt probiere ich das mal aus. Und ich bin dann die ersten 20, 21 Kilometer gelaufen, ist ganz gut gegangen. Und als Ziel haben wir gesetzt, unter 3 Stunden zu laufen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und nach 5 Kilometern dann von der Mitte weg, habe ich so einen Durst gehabt, ich habe natürlich nichts zu trinken mitgenommen, bin ja vorher noch nie so lange gelaufen, habe nichts zu trinken dabei gehabt und ich habe gedacht, ich zergehe. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Durst gehabt. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt, sollst du aus dem Bach trinken, das ist auch nicht so gut. Und dann waren so ein paar Häuser und habe gedacht, das ist mir jetzt völlig egal, ich klingel jetzt einfach dort an der Haustür und frage, ob ich dort was zu trinken bekomme. Habe denen halt erzählt, was für ein Blödsinn ich da gemacht habe, ohne was zu trinken loslaufen. Und die hat natürlich Mitleid mit mir gehabt, die nette Frau, und hat mir was zu trinken gegeben. Bin ich weitergelaufen und dann ist mir es nochmal so gegangen nach ein paar Kilometern wieder. So einen Durst gehabt und habe wieder angehalten. Und habe wieder was zu trinken bekommen. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob du schon mal was Ähnliches erlebt hast. Aber wenn du schon mal so einen richtigen Durst gehabt hast, dass du gedacht hast, jetzt ist vorbei oder jetzt verschmachtest du, jetzt brichst du zusammen, dann weißt du genau, von was ich rede. Und das Interessante ist genau dieses Bild. Nimm die Bibel, um die Beziehung zum allmächtigen himmlischen Vater zu beschreiben. Im Psalm 42 schreibt der David, und da gibt es auch ein wunderschönes Lied drüber, aber da steht, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Wie ein Tier, das einfach nach Wasser lechzt, das es danach verlangt, das es Sehnsucht hat nach frischem, kaltem Wasser, schreibt der Psalmist, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Und meine Frage an dich heute Abend ist einfach, sehnst du dich nach Gott? Lechzt deine Seele nach ihm, so wie ein durstiger Hirsch sich freut auf frisches Wasser? Falls nicht, mir geht es ja manchmal auch so, denk, dann ist es einfach Zeit dafür zu beten, dass Gott uns dieses Verlangen schenkt ins Herz. Aber vielleicht hast du diesen Durst auch schon und du versuchst, diesen Durst mit etwas anderem oder mit jemand anderem zu stillen. Ich kann dir versprechen, es gibt nichts und niemand, der diesen Durst stillen kann. Kann nur Gott allein. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Abend. Aber wenn du ein Mensch bist, der Gott noch nicht persönlich kennt, dann will ich dich ermutigen, die Leute, die hier den Gottesdienst leiten, oder kannst gerne auch zu mir kommen, ich bleibe noch eine Weile da später, dann red mal darüber. Denn dann fehlt dir das Wichtigste, das es gibt im Leben und auf die Ewigkeit bezogen, die Beziehung zum himmlischen Vater. Aber ich denke auch, dass viele hier drin sitzen, die diese Beziehung zum himmlischen Vater haben. Und dann will ich dich einfach fragen, was für eine Beziehung ist es? Wie sieht deine Beziehung aus zu deinem himmlischen Vater? Ist es eher Arbeitsverhältnis, ja, Gott hat das für dich getan und du tust halt gewisse Dinge für ihn, damit du einigermaßen beruhigtes Gewissen hast und gut schlafen kannst? Und deine Beziehung zu Gott ist aber eher so ein bisschen kalt und steif? Dann kann ich dir nur sagen, dann tu Buße. Dann kehr um. Komm zurück zu dem liebenden Vater, der sich sehnt nach dir. Wenn du ein Mensch bist, der es einfach genießt, mit Gott zu leben, weil Gott ein wunderbarer Gott ist, dann freue ich mich mit dir und dann wünsche ich dir, lebe weiter so und erzähle vielen anderen Menschen auch noch davon. Leben mit dem himmlischen Vater. Es geht nicht in erster Linie darum, Dinge für Gott zu tun, sondern einfach jeden Tag, jede Minute, in allen Umständen, in Schwierigkeiten und schönen Zeiten des Lebens Gemeinschaft mit ihm zu haben und mit ihm zu leben. Amen.